Ja, herzlich willkommen beim Focus on DevOps Podcast und schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind, wie in der letzten Episode angekündigt, heute nicht in unserem Studio unterwegs, sondern sind mobil in einer anderen Zeitzone auf der KubeCon in Detroit und werden dort wieder, wie auch bei der letzten in Valencia, mehrere Interviews führen und für euch schauen, dass wir spannende Ansprechpartner finden. Das ist natürlich immer ganz besonders eine Herausforderung bei so großen internationalen Konferenzen, auch für euch auf die richtigen deutschen Ansprechpartner zu kommen. Aber jetzt zumindest in der ersten Episode sitze ich hier zusammen mit Christoph Hartmann von der Mondu. Hi.
Hallo Enrico.
Christoph, wer bist du und was machst du eigentlich?
Hi, ich bin Chris, CTO und Founder von Mondu. Mondu ist Full-Stack Security, wo es vor allen Dingen darum geht, okay, was sind die größten Probleme in deiner Umgebung? Mhm. Und das bricht sich meistens runter auf, wo sind meine fehlkonfigurierten Sachen und wo sind Sachen nicht gepatcht. Und das at scale, da hilft Mondu.
Was ist dabei Full-Stack und was sind so die Schichten, in die du das dabei gliederst?
Ja, also die Schwierigkeit ist erstmal schon Security als Begriff. Security bedeutet viel für viele. Ja. Und man muss erstmal verstehen, okay, Security ist an jedem Layer dabei. Hm. Also man kann Kubernetes zum Beispiel als Beispiel nehmen. Kubernetes heutzutage, meistens hat man eine Cloud als Basis, man lässt es in AWS, Google, Azure laufen, spinnt dann ein Kubernetes-Cluster hoch. Der Kubernetes-Cluster läuft aber auf Nodes. Diese Nodes offerieren eine API. In der API laufen dann Container. Auf den Container sind wieder Application-Workloads. Jetzt sieht man schon, allein an diesem Beispiel Kubernetes, dass einfach ein ganzes Set an Technologien involviert sind, die man erstmal unter Kontrolle bringen muss. Also es ist auf jedem Layer, also angefangen bei der Cloud bis zum Betriebssystem, Container-Image, die Kubernetes-Workloads, aber auch die Applications, die dann darauf laufen, die muss man alle kontrollieren, ob die korrekt sind. Mhm. Und dann endet das Problem aber nicht in der Runtime, sondern das Problem geht ja weiter. Ich möchte das ja kontinuierlich shippen. Das heißt, ich möchte in meiner Build-Pipeline automatisch meine Applikation in mein Kubernetes-Cluster bekommen. Mhm. Und da fängt ja Security auch schon an. Das heißt, wir sehen Full-Stack als Build und Runtime und bei Runtime komplett den Stack. Also das heißt, du hast auch nicht mehr das Problem, dass du 20 verschiedene kleine Tools brauchst, sondern du hast eine Anwendung, die dir hilft, diese ganzen Sachen anzuschauen und zu sehen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da einen Agenten, den ihr überall mit rein deployt oder wo kriegt ihr die Daten, wenn du irgendwie die Cloud-Provider mit bei hast und dann irgendwie in der Pipeline Dinge machst, vielleicht noch über die Artefakte, die da so bei sind, überall drüber gehst, wie sieht da so eine übliche Installation aus?
Also erstmal muss man überlegen, okay, die Frage, wie kann man das überhaupt alles abdecken? Mhm. Und da ist die Antwort, dass wir haben ein Modell ähnlich wie Terraform. Also wo du hast Module, Provider, die du hinzufügen kannst, du hast Ressourcen, die du hinzufügen kannst und wir haben dann Policies, die du on top schreiben kannst. Wir haben eine eigene Engine, die ist GraphQL-basiert. Das heißt, man hat eine Engine, mit der man ganz viele Daten sehr viel schnell abfragen kann. Und wir bieten eben diesen Abstraktionslayer, wo man ganz schnell ganz viele Sachen mit der gleichen Anfragesprache verifizieren kann. Und wir haben out of the box eben diese ganzen Policies dabei. Und diese Policies erlauben dir eben ganz schnell zu sagen, okay, an AWS möchte ich meine IAM-Rules so und so haben. Ich möchte keine User haben, die ein Root-Login haben und keinen Multifactor-Authentification anhaben. In Kubernetes kann ich sagen, ich möchte keinen Container haben, der als Pod läuft mit Root-Permissions. Ja. Und das sind ganz einfache Regeln, die man hat, wo wir Policies mitliefern. Und wir optimieren immer darauf, okay, was ist möglichst nativ in der Umgebung. Also Kubernetes zum Beispiel, wir reden mit der Kubernetes API. Wir können aber auch Container-Images direkt scannen. Das heißt, es hängt immer davon ab, wo du eigentlich bist, mit welcher Technologie du redest. Und wir versuchen immer die Perspektive des Nutzers einzunehmen und zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Problem? Ich möchte die Information haben. Wie bekomme ich diese Information? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn ich eine Maschine laufen lasse, dann kann es sein, dass ich die zur Runtime scannen möchte, kann aber sein, dass ich einen Snapshot mache und einen Snapshot scannen möchte. Und beides supporten wir. Wir versuchen immer das so zu unterstützen, dass wir uns in die Prozesse integrieren, die Unternehmen haben und nicht zu sagen, du musst das so machen. Das heißt, bei uns kannst du komplett remote die Sachen scannen, wenn du möchtest, aber wir haben zum Beispiel für Kubernetes haben wir auch einen Operator, den du dann installierst, wenn du kontinuierlich scannst, ist es einfach im Management einfacher. Aber wir Also du musst kein Agent installieren. Also wir denken auch, dass dieser Konflikt Agent nicht oder nicht Agent ist eigentlich nicht die richtige Frage. Die Frage ist, was ist, wo sind meine größten Probleme? Und dann guckt man, wie kann ich an die Daten kommen? Und Unternehmen haben unterschiedliche Setups. Wenn ich jetzt zum Beispiel outsource, dann kann ich meistens gar nichts installieren. Dann muss ich das remote scannen. Wenn ich aber selber was habe, kann sein, dass die Installation für mich einfacher ist. Also wir supporten verschiedene Möglichkeiten.
Er ist ja auch deutlich unterschiedlich, ob man jetzt irgendwo ein Managed Service ist oder sich halt selbst irgendwie was zusammenbaut. Je nachdem, was man da so für Eingriffsmöglichkeiten hat, sind ja manche doch eher eingeschränkt und andere wiederum nicht. Und da ist dann so, ich sag mal, ein Base-Layer immer schon mal besser als gar nichts. Aber je tiefer man an die Infrastruktur rankommt, desto mehr kann man natürlich auch gucken, was da so los ist. Genau. Mhm. Was sind für euch so die, also ich meine, wir sind jetzt hier auf der KubeCon, daher Kubernetes natürlich ein Fokuspunkt irgendwo. Gibt es irgendwelche anderen größeren, auf die ihr euch gerade stürzt, oder ist gerade so der Cloud-Native-Bereich für euch der interessanteste, hochpriorisierteste Sektor oder was ganz anderes?
Also als Unternehmen Mondo fokussieren wir vor allen Dingen auf Full-Stack Kubernetes Security. Mhm. Und aber im Full-Stack, wie schon gesagt, beinhaltet eben automatisch auch Cloud Security. Das heißt, wir haben auch Support für AWS, Azure, GCP und die ganzen Betriebssysteme, die da drunter laufen, Windows, Linux, die sind halt inkludiert. Das heißt, wenn wir von Full-Stack Kubernetes Security reden, dann ist es, wie gesagt, die Runtime und die Build-Time. Ich kann Manifest checken. Und das Mondo hat halt diesen gesamten Scope. Mhm. Und weil wir versuchen eben aus Perspektive des Kunden zu sehen, okay, das ist mein Kubernetes, ich habe Kubernetes und was muss ich dafür tun, um Kubernetes sicher zu betreiben?
Mhm. Ja, es ist natürlich immer so die Sache, ich denke mir halt, sehr, sehr viele Produkte, gerade in diesem Ökosystem, versuchen natürlich auch secure by default zu sein. Andererseits gibt es natürlich auch sehr viele Konfigurationshäkchen, die man so setzen kann, die dann eben dann nicht mehr so secure sind. Jetzt ist natürlich, ihr habt da eure Nische gefunden und für euch ist so Security das Thema, wo ihr dann einen größeren Layer drüber setzen könnt und sagen könnt, hier, das haben wir jetzt besser unter Kontrolle und können euch besser sagen, was da eben los ist. Aber wäre es nicht irgendwie auch wünschenswerter, wenn, ich sag mal, die Provider oder Tools, die es halt so draußen gibt, das nativ machen würden? Also ist es wünschenswert, dass ihr irgendwann mit dem Produkt arbeitslos seid?
Ich glaube, da muss man auch erstmal darüber nachdenken, was macht das Security-Produkt an sich. Mondo als Produkt ist ja ist nicht darauf fokussiert zu sagen, okay, du schaltest es an und es plötzlich löst es Sachen, die vorher nicht gelöst sind. Mhm. Sondern was wir eben machen, wir sind genau deiner Meinung. Security by Default ist die Sache, die da sein sollte. Und meistens ist es aber genau auch so, dass die Produkte, Linux zum Beispiel, Kubernetes, die haben die Möglichkeit, secure zu sein. Mhm. Nur die Konfigurationen sind einfach vielfältig. Mhm. Also wir können zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, ich habe einen Kubernetes-Cluster und ich brauche Access zu meiner Grafikkarte. Und da gibt es jetzt zwar mehrere Use Cases, warum ich den Access brauche. Ich kann entweder Bitcoin-Mining machen oder ich kann sagen zum Beispiel, ich lasse eine AI-Anwendung drauf laufen. Mhm. Woher weiß Kubernetes, was du laufen möchtest? Mhm. Weiß ich nicht. Und da ändern sich die Anforderungen sehr, sehr schnell an die Konfiguration und deswegen kann man auch, ist Secure by Default, kann man versuchen, aber es ist dann doch immer wieder abhängig von der Anwendung, was real denn auch notwendig ist, welchen Access brauche ich. Und da muss man immer auch dann schauen, wie kann ich eben helfen, Personen zu sagen, das ist eine sichere Konfiguration, das ist keine sichere Konfiguration, ohne dass man da einen Doktor machen muss und Security. Mhm. Und du kannst dir vielleicht Mondo so vorstellen, das ist wie so ein Tricorder bei Star Trek. Du kannst einfach den da drüber laufen lassen und kannst sagen, oh ja, nee, das habe ich ja vergessen. Weil die fliegen auch mit dem Raumschiff irgendwo hin, lassen den Scanner laufen und dann sehen sie, oh, auf dem Planeten gibt es Folgendes, cool. Jetzt weiß ich sofort Bescheid. Und da fokussieren wir darauf. Wir fokussieren darauf, dir zu sagen, wo sind die größten Schwachstellen aus Betriebssicht. Und dann musst du immer noch entscheiden, okay, sind das zum Beispiel Sachen, die notwendig sind, weil ich gerade zum Beispiel Zugriff auf die Grafikkarte brauche, oder sind es Sachen, die ich gar nicht haben will? Mhm. Und das ist genau das Problem, wie mache ich das at scale? Und da hilft Mondo, also dir die Information zu bieten, wo sind Sachen, die nicht korrekt sind. Aber wir sind immer darauf fokussiert, die nativen Security-Mechanismen, die jetzt zum Beispiel in Linux, Windows, Kubernetes, auch in den Clouds kommen, dass wir die empfehlen und sagen, okay, nimm doch die und baut da nicht Sachen rein, die dann vielleicht gar keinen Mehrwert bringen.
Was ich mir halt auch denke, wenn ihr so schöne Abhängigkeitsgraphen im Endeffekt baut, wo sämtliche Konfigurationseigenschaften so drin sind, seid ihr da nicht irgendwie auch sowas wie eine Next Generation CMDB in irgendeiner Form?
Ja, das ist, da nimmst du Sachen vorweg, die wir nächste Woche announcen. Wir nennen das Asset Inventory.
Ja.
Und die einfachen, also es ist in der Tat komplex.
Mhm.
Und aus Security-Sicht hat man einfache Fragen, wie zum Beispiel, wo ist meine Datenbank, die auf einem öffentlichen Port läuft?
Ja, klar.
Und wenn ich jetzt zehntausende Maschinen habe, ist das nicht eine einfache Frage, die ich schnell beantworten kann.
Ja, aus Security-Perspektive ja auch der Klassiker, oh Mist, da ist dieses Log4j, wo sind wir eigentlich überall betroffen?
Genau.
Und das ist dann halt entweder ganz viel Geskripte und dann hat man nach Stunden die Antwort,
richtig.
Aber wenn ihr das schon von vornherein habt, ist es halt nur ein Query, ne?
Bei uns ist es nur eine Query, also deswegen da arbeiten wir auch kontinuierlich dran, dass diese Queries immer einfacher werden, dass du einfach sagen kannst, wo sind meine Postgres-Datenbanken und wo ist der Port offen? Und dann sehe ich genau die Auflistung der Postgres-Datenbanken, wo laufen die zum Beispiel auf einer EC2-Instanz, laufen die als Hosted-Service, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber das sind genau Queries und da kommt eben dann auch die Power heraus, wenn ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe Zugriff auf meine Daten, sehe das und dann kann ich sagen, okay, wo ist das? Jetzt antworten.
Ja, es ist natürlich sehr praktisch. Ne? Und ich kenne das so aus aus der guten alten Vergangenheit. Damals, wenn man Puppet Chef oder Ansible irgendwie Dinge gemacht hat, dann waren halt auch die Facts, die da so gesammelt waren, die beste Basis für eine CMDB, die dann vielleicht auch noch in einem anderen Tool liegt, weil da irgendwelche Service-Management-Prozesse mit dranhängen. Das ist ja nicht ganz so geradlinig manchmal, wie es in Unternehmen so verläuft. Und je größer, desto mehr an Prozessen hängen da ja auch dran. Deswegen ist ja auch vielleicht ganz okay, mehrere Tools zu haben. Aber gerade sowas, was eben als Monitoring oder Scanning oder whatever Tool halt läuft und diese Daten eben hat, ist natürlich eine wunderschöne Basis, um weitere Prozesse eben damit zu füttern.
Ja, wir sehen bei uns Mondo, wir fokussieren auf drei Bereiche. Wir nennen das Asset Inventory, Security und Compliance.
Mhm.
Und es gibt eine Schnittmenge, die gleich ist, weil du kannst, wenn du erstmal weißt zum Beispiel, wo sind deine Sachen, kannst du danach auch sagen, okay, wo sind die Sachen sicher konfiguriert und Compliance ist dann nochmal ein anderes Thema, wo man eben darauf reportet, zum Beispiel PCI, HIPAA Compliance oder bin ich BSI Compliance in Deutschland. Gerade wenn ich zum Beispiel eine Bank bin, muss ich darauf reporten, wie kann ich das reporten und das muss dann verschiedene Frameworks erfüllen. Und das ist alles, wir sehen das halt nicht als unterschiedliche Probleme, sondern wir sehen das eigentlich zusammen, weil ich möchte secure sein und gleichzeitig compliant und viele Personen unterscheiden da sehr stark dazwischen. Die einen sagen, okay, Compliance hilft mir eigentlich nicht, das mehr secure zu machen und wir versuchen wirklich zu sagen, fangt auch an, secure zu machen und dann Compliance ist de facto ein Reporting on top von Security und dann kann man halt dann auch das auch massiv ausrollen auf alle Umgebungen.
Jetzt kommst du und ja auch ein Teil eurer Firma irgendwie aus Deutschland, bist aber jetzt hier auf der KubeCon in Detroit. Wie ist das, also seid ihr hauptsächlich in Deutschland unterwegs oder seid ihr sowieso so international oder... Warum bist du eigentlich hier?
Ja, Mondo vom Setup ist so, dass zwei von drei Foundern leben in den USA und zwei von drei Foundern sind deutsch. Das heißt,
warte mal, wenn zwei von, das ist mehr als
100%. Ein Deutscher ist nach Amerika gezogen. Dominik wohnt jetzt in den LA.
Ja.
Also wir sind als Firma sowieso eine deutsch-amerikanische Firma.
Mhm.
Wir haben die Hälfte der Mitarbeiter in den USA und die Hälfte der Mitarbeiter in Deutschland.
Mhm.
Und wir haben einen sehr starken Background aus Deutschland, weil Dominik und ich, wir haben angefangen in der Security bei der Deutschen Telekom zu arbeiten und haben daraus ja viel gesehen, was sind sichere Konfigurationen, was bedeutet Sicherheit, wie betreibt man kritische Infrastrukturen sicher. Und eben da hatten wir eine erste Firma gegründet, die wir dann damals an Chef Software verkauft haben.
Mhm.
Und dann haben wir sehr viel Kontakte auch aufgebaut in den USA, haben sehr viele Leute kennengelernt und deswegen war von Anfang an klar, dass Mondo deutsch-amerikanisch ist.
Ich finde es immer beeindruckend, wenn man so, auf den verschiedenen Konferenzen und gerade auch die KubeCon, die gibt es ja auch in Europa und ich glaube, das war auch mal in Asien, gibt es jetzt aber nicht mehr, weiß ich nicht, aber halt der Unterschied zwischen dem, was so an Referenzkunden und an Stories und an Themen bei uns halt eine Rolle spielt und zwischen dem, was in der USA halt irgendwie da ist. Also ich habe das Gefühl, bei uns ist irgendwie total wichtig, dass viel auf Prozesse geachtet wird, dass wir irgendwie sowas wie AirGap-Installationen haben, dass das alles irgendwie versteckt werden kann von all diesen bösen Organisationen, die alle nur meine Daten wollen, und dass hier in den Staaten halt, diese Dezentralisierung eigentlich gar nicht mehr so die Rolle spielt und dass hier Clouds natürlich einen deutlich größeren Market Share haben, als das bei uns aktuell zumindest noch der Fall ist. Auch klar, das shiftet sich und man hat das ja immer so, dass so die Trends, die am Markt so sind, nach 8 bis 10 Jahren irgendwann auch im letzten Enterprise irgendwo angekommen sind. Nichtsdestotrotz finde ich es immer interessant, wie unterschiedlich der Blick da so ist. Deswegen die Frage an dich, ihr als so ein Unternehmen, was sowohl in den USA als auch bei uns in Deutschland unterwegs seid, wie sehr unterscheiden sich da eigentlich die Use Cases, die Kunden halt haben wollen?
Das ist natürlich nicht eine triviale Frage, weil nicht jedes Unternehmen ist gleich.
Kannst du es immer 42 beantworten?
Die 42 ist eine gute Antwort. Ich glaube, dass wir müssen hier auch eine Sache auseinandernehmen, das ist Security und Privacy. Mhm. Also ist nicht so, dass in Amerika nicht auf Security geachtet wird. Im Gegenteil, Security spielt eine ganz große Rolle. Also du siehst es bei vielen Cloud-Providern, sie haben sehr viel getan, um die Security in der Infrastruktur voranzutreiben. Mhm. Was in Deutschland vor allen Dingen neben der Security noch eine Rolle spielt, ist eben diese Privacy. Wo sind meine Daten? Wo werden die Daten gehalten? Und das ist erstmal ein unabhängiges Problem von Security. Ich kann secure sein und trotzdem Privacy nicht korrekt haben, aber ich kann auch beides haben. Also in Deutschland hat man einen Overlap zwischen diesen zwei Themen. Und wir sind als Firma so aufgestellt, weil wir genau auch daran glauben, dass das ein wichtiger Fakt ist, dass wir das auch so unterstützen. Deswegen erlauben wir zum Beispiel Mondo in einer On-Site-Installation, in einer eigenen AWS-Account zum Beispiel laufen zu lassen, nur für den einen Kunden, damit man genau solche Sachen unterstützen kann. Es sind einfach verschiedene Anwendungsfälle, aber die kommen halt in den USA auch hoch. Bei großen Banken haben ähnliche Requirements zum Beispiel. Und ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Also man hat in Deutschland mehr Prozesse, sicherlich, vielleicht, aber in den USA ist es jetzt auch nicht so, dass da keine Prozesse existieren. ich glaube, der manchmal ist der Unterschied, dass in den USA viel stärker Technologie genutzt wird als in Deutschland, als Enabler. Also in Deutschland wird Technologie teilweise noch als Kostentreiber gesehen und nicht als Sales-Treiber. In den USA hat man da eine leicht andere Perspektive, wo man Technik vor allen Dingen als Enabler für Sales sieht und dann eben daraus auch Geld generieren kann. Weil die Produkte, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich das Hauptproblem, was Unternehmen haben wollen? Sie wollen ein Produkt offerieren am Markt und möchten das natürlich möglichst schnell kontinuierlich ausliefern. Und das kommt jetzt langsam aber auch in Deutschland an. Ich gerade 10 Jahre zurück, wo noch Chef und Ansible und Puppet hip waren, da würde ich sagen, da war in Deutschland ist es sehr schwierig, im Vergleich zum Beispiel zu den USA, da war man sehr viel stärker dabei. Bei Kubernetes sehe ich da den Unterschied ehrlich gesagt nicht so krass. Also da sehe ich, dass gerade Deutschland, aber auch Europa sehr, sehr stark in Kubernetes investiert, weil Kubernetes eben auch eine Vereinheitlichung der Applikationsauslieferung in die Produktion ermöglicht. Und das harmonisiert die Prozesse, egal ob ich es in Java, Go oder Rust schreibe. Es ist einfach immer der gleiche Operational Flow. Und das sehen viele Unternehmen auch die Möglichkeit, da viele, viele Prozesse zu harmonisieren, und die Technologie ermöglicht das eben auch.
Ja. Wir hatten im Vorgespräch ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir hier in einem sehr großen Open-Source-Ökosystem sind. Nichtsdestotrotz kann man sich halt das Landscape ja auch ganz gut angucken. Alles, was da irgendwie weiß ist, ist Open-Source. Alles, was grau ist, ist, glaube ich, Closed-Source. Und die größer markierten Sachen sind halt Teil der Cloud Native Computing Foundation. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann mal auf l.cncf.io gehen. Da gibt es dieses wunderschöne Cloud Native Landscape. Und das finde ich immer ganz interessant, ist natürlich auch hier auf den Konferenzen abgebildet. Also man sieht ganz genau, was sind eigentlich die Enterprise-Kunden, was davon sind eher so Open-Source-Sachen, weil halt auch dann irgendwelche Produkt-Summits irgendwie stattfinden, und dann gibt es die gespendeten Produkte, die dann nochmal noch viel weiter weg von ich sag mal Unternehmungen irgendwo auch sind. Was mich dann immer schnell zu der Frage bringt, wie ist das eigentlich, wenn man mit so einem Closed-Source-Produkt in einem Open-Source-Markt startet, und was gibt es da vielleicht auch für Gründe, das aufzulösen irgendwo auch?
die wichtige Frage ist eigentlich immer, welches Problem löst man? Mhm. Und dann muss man eben daraus heraus entwickeln, was macht Sinn, in welcher Phase befinde ich mich und was möchte ich als erstes lernen. Wir zum Beispiel bei Mondo haben einen sehr, sehr starken Open-Source-Background. Wir haben DevSec.io gegründet, wir haben InSpec gegründet, wir haben also sehr viel Erfahrung in Open-Source. Haben aber trotzdem bei Mondo erstmal nicht Open-Source gestartet und haben das vor allen Dingen aus diesem Grund gemacht, dass wir sagen, wir wollten erstmal verstehen und die Zeit uns nehmen, was sind die Hauptprobleme der Kunden, wie adressieren wir die? Also wir fokussierten uns nicht darauf, dass das jeder benutzen kann am Anfang, sondern fokussieren uns darauf, okay, lass uns mit wenigen dedizierten Kunden zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie lösen wir ein aktuelles Business-Problem, sodass man täglich damit auch arbeiten kann. Und daraus kann sich dann ableiten, dass man einen guten Weg gefunden hat, Sachen Open Source zu machen. Und Open Source hat ja vor allen Dingen den Vorteil, dass man eben kein Vendor-Login hat, dass man eine Community aufbaut, man versucht Sachen voranzutreiben. Und Mondo zum Beispiel hatte von Anfang an immer die Mission, dass wir Sicherheit für jeden verfügbar machen wollten. Also und da ist der Fokus sehr stark auf Usability, auf wie kann ich Security erklärbar machen, wie kann ich Security nutzbar machen, ohne komplexe Sachen recherchieren zu müssen. Und das ist ein Thema, was nicht so gut gelöst ist in der Security-Industrie. Mhm. Und da wollten wir uns erstmal den Druck wegnehmen, dass wir jetzt interagieren mit zu vielen Meinungen, sondern fokussierten uns eben auf Design-Parten. Und ich glaube, jetzt zum Beispiel haben wir das jetzt ein Jahr gemacht und nach einem Jahr, wir wussten aber von Anfang an, sehr wahrscheinlich werden wir Sachen Open Source machen. Mhm. Und jetzt haben wir die Abstraktion aus meiner Sicht gut gefunden, sodass wir nächste Woche ein mega Open Source Announcement machen, wo wir unser Key Tooling, was wir haben, um zu erfassen, habe ich Schwachstellen, habe ich viel Konfiguration, habe ich ungepatchte Systeme in meiner Umgebung, kann man mit dem Tool dann eben sofort lösen. Also dann, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, genau, wir fühlen uns jetzt so, dass das eine Nutzbarkeit erreicht hat, dass das einfach auch für jeden verständlich sein kann. Mhm. Aber da muss man sich immer überlegen, in welchem Bereich man ist.
Ja, klar. Ist ja auch sehr unterschiedlich, wie Unternehmen dort wachsen. Also es gibt ja durchaus einige Beispiele, die halt erstmal ein Produkt entwickelt haben, das direkt offengelegt haben und erstmal geguckt haben, dass eine große Userbase da ist und diese Userbase dann irgendwann bezahlende Kundschaft zu umzuwandeln. Also egal, ob man es jetzt offen macht oder nicht, es sind halt entwickelnde Personen, die da vor den Rechnern sitzen und irgendwie Code produzieren und das muss halt, also die wollen ja auch von irgendwas leben, ja, und das alles irgendwie nur von Hobbyisten gestalten zu lassen, ist halt schwierig, wenn man das als Beruf irgendwo hat. Also irgendwo wollen Entwickelnde auch bezahlt werden und dafür muss man dann irgendwie einen Geschäftsprozess drumherum bauen, der einem das erlaubt. Egal, ob es jetzt irgendwie das Monetarisieren des Produktes ist, ob es Consulting ums Produkt drumherum ist, das ist ja dann immer sehr unterschiedlich, wie die Unternehmen da rangehen, aber irgendwo muss das Geld halt herkommen, solange wir im kapitalistischen System unterwegs sind.
Ja, ich glaube, erstens möchte natürlich jeder möchte gerne seine Miete bezahlen und Essen zu Hause haben.
Ja, klar.
Und ich glaube, bei Open Source Produkten man sieht es häufig, dass Open Source Produkte sehr erfolgreich sind, wenn sie von Unternehmen gebackt sind. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass man dann man hat einen kontinuierlichen Support und man kann darauf vertrauen, dass wenn eine Person ausfällt, dass dann trotzdem das Projekt an sich weitergeht. Das kann bei manchen Projekten funktioniert es auch unabhängig. Aber häufig ist es so, dass die Projekte, die wirklich massive Adoption bekommen, dass die durch große Unternehmen gefördert sind. Und da gibt's große Unternehmen haben natürlich eine andere Motivation, Open Source zu machen, als zum Beispiel neue Firmen. Großunternehmen nutzen das meistens für Talent Acquisition. Mhm. Wenn du dir Amazon, Google anguckst, die haben zwar viele Sachen Open Source, aber sie haben ihre Core Engine nicht Open Source. Ja. Die kleinere Unternehmen versuchen, wenn sie nur Open Source starten, ist meistens ein sehr technikgetriebenes Produkt. Mhm. Wo man dann meistens, wenn man nicht fokussiert, was sind die wirklichen Anwender, hat man meistens das Problem, dass man nur technische Probleme löst, aber kein Business-Problem löst. Wenn man zu sehr nur Business-Probleme löst, versteht dann, ist man nicht in der Technik. Also es ist immer ein schwieriges Umfeld, egal wo man startet, man wählt seine Probleme und in der Reihenfolge, in der man sie abarbeitet. Aber ich glaube, das gibt nicht die universelle Antwort. Also es hängt halt ganz stark von ab, wie hoch ist die Competition, in welchem Bereich existieren schon Tools. Mhm. Ist man sehr stark an Infrastruktur, dann ist es Open Source wichtiger. Ist man weiter weg von der Infrastruktur auf einer höheren Ebene, dann ist es meistens nicht so wichtig. Bei Spotify interessiert mich das nicht. Ich möchte gerne meine Musik hören. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Linux-Kernel laufen lasse, dann möchte ich allein nicht Module haben, die nicht Open Source sind, weil es einfach Teil ist. Also man muss immer gucken, wo, in welchem Bereich bewegt man sich und dann macht es da Sinn oder nicht. Da gibt es keine universelle Antwort, sonst würden, glaube ich, viele Leute das schon so immer wissen. A, machen, B, kommt.
Naja, also ich sag mal, Muster gibt es ja schon, nachdem man irgendwie handeln kann, und ich finde es dann immer interessant, so was hat man selbst für Erfahrungen gemacht, wie und für was hat man sich dann irgendwo auch entschieden. Ne? Das ist ja auch so, gerade in so als Unternehmer ist ja auch immer die Sache, es wird 1000 Möglichkeiten geben, an irgendwas zu scheitern. Du wirst es aber nie wissen, wenn du nicht anfängst. Und gleichzeitig muss man halt auch irgendwie eine Fehlerkultur haben, die das erlaubt, auch mal in eine Richtung zu gehen und zu merken, ah ja, okay, war doch eine Sackgasse. Lass mal nochmal irgendwie umdrehen und das doch nochmal in eine andere Richtung auszubauen. Das ist, finde ich, gerade in diesem ganzen Kubernetes- oder Cloud-Native-Bereich, wenn man sich das anguckt, wie stark sich Produkte wandeln, wie viel sich hier verändert, wie jedes Jahr das Ökosystem weiter wächst und wenn man halt so auch guckt, wie viele der Booths dann doch irgendwann sponsored bei irgendwas sind oder doch irgendwie eingemeindet wurden, also hier ist sehr, sehr viel Konsolidierung und sehr, sehr viel Aufbruchsstimmung irgendwo auch. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon in diesem Cloud-Native-Bereich unterwegs bist, aber vor 5 Jahren sah das halt noch deutlich kleiner aus als das, was wir jetzt halt haben. Ne?
Ich glaube, viele sehen Kubernetes einfach als das neue Betriebssystem. Und dadurch, dass es das neue Betriebssystem ist, ändert sich einfach die gesamte Landschaft. Will man in Zukunft eine Relevanz spielen, kann man Kubernetes nicht ignorieren. Und Kubernetes hat eben auch, dadurch, dass es eigentlich ein Distributed Operating System ist, hat man eben alle Probleme, die man jetzt neu lösen muss. Wenn man in dem Markt in den nächsten 5-6 Jahren eine Rolle spielen möchte, ist Kubernetes, glaube ich, gerade einfach der Ort, wo jetzt noch viel passiert. Und dann irgendwann wird es sich wahrscheinlich ein bisschen standardisieren, dann gibt es was Neues, Cooles. Aber
ja, das ist ja sowieso, man hat mal irgendwann gedacht, man muss dann nur noch diese Technologie lernen und dann reicht das schon für den Rest des Lebens. Es ist vielleicht auch so, ich glaube, ich könnte auch heute noch mit Technologien arbeiten, die ich vor etlichen Jahren mal für hip erachtet habe, aber es entwickelt sich ja doch dann irgendwie alles weiter und ich bin gespannt auf was für ein Landscape wir in 10 Jahren so blicken und was Kubernetes nachher später ablöst oder zumindest Container. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so nah oder so fern, dass das Container als Workload vielleicht auch mehr erweitert werden, sodass Kubernetes dann andere, weitere Dinge für einen managt und wir weg vom Container hin zu, weiß nicht, WebAssembly oder sowas halt auch gehen. Ne? Also die ersten Sachen sind ja schon so, dass man denkt so, ja, da kommt was.
Ja, ich glaube aber, daran glaube ich mittlerweile nicht mehr. Nee. Also einfach aus dem Grund, dass Container kamen und sagten, die ersetzen alle unsere VMs. Dann kam WebAssembly Serverless und sagt, oh nee, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und was wir, glaube ich, sehen, ist, dass wir eine Profilierung von unterschiedlichen Technologien haben, die unterschiedliche Use Cases unterschiedlich gut umsetzen. Und es gibt super gute Use Cases, warum man Serverless macht. Es gibt super gute Gründe, warum man Container macht. Es gibt immer noch super gute Gründe, warum man Virtual Machines macht. Und es gibt super gute Gründe, warum man Bare Metal macht. Ja. Und wir haben gesehen, dass keiner Technologie ersetzt wirklich eine andere, sondern sie löst ein spezielleres Problem besser. Und dadurch hat man eher eine Vielfalt von Technologien, die in Zukunft existieren, sodass wir eher das Problem des Managements von verschiedenen Technologien haben. Also wir werden sehen, dass wenn ich ein Produkt neu entwickle, benutze ich genau diese Technologien, die ich für den Erfolg meines Produktes brauche. Und ich versuche nicht mehr alles mit dem Hammer zu lösen, sondern habe halt ganz viele kleine Tools. Und dann ist genau die Schwierigkeit, das noch managebar zu machen, weil ich habe diese Möglichkeiten und ich will diese Möglichkeiten auch nutzen. Gleichzeitig habe ich aber auch ein Skill-Problem, weil ich habe jetzt ganz viele Mitarbeiter, die jetzt plötzlich 20.000 verschiedene Produkte nutzen müssen. Und ich glaube, das ist eine Komplexität, die wir in der Industrie bekommen werden. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass eine Technologie alles andere ersetzen wird, sondern ich glaube, es gibt verschiedene Autos, es gibt verschiedene Gründe, warum es ein Pickup gibt und warum es ein Transportauto gibt und warum es einen Sportwagen gibt. Ja. Und wir das Gleiche sehen wir in der Technologie. Also da glaube ich, wird es eher noch mehr geben als weniger.
Hm. Ja, also für mich ist natürlich immer so, ich finde gerade so den aktuellen Hype, das ist immer so das Interessanteste, weil da so viel passiert noch und man irgendwie auch so viel einfach Neues halt hat. Also für mich ist das jedes Mal wieder so ein weiteres Skillfeld, was man aufmachen kann, was man neu entdecken kann und wo es einfach auch aufregend ist, das zu tun. Ich habe heute kitzelt es mich nicht mehr im Bauch, wenn ich eine virtuelle Maschine installiere. Beim Container wird es auch schon langsam weniger, dass das so wird, aber dafür werden die Probleme natürlich komplexer und ich bin einfach gespannt, was uns da erwartet. Apropos erwartet, jetzt bist du ja hier erster Tag, wahrscheinlich gerade Batch abgeholt, und ein bisschen orientieren. Aber so richtig los geht es ja erst morgen. Was sind so die Erwartungen, mit denen du zur KubeCon kommst? Was so wäre so das, was du dir von der Konferenz erhoffst?
Die Konferenz ist immer eine gute Möglichkeit, mit vielen, vielen Leuten zu reden. Viel Input zu bekommen. Natürlich werden wir auch unser Produkt präsentieren. Und dann vor allen Dingen nutzen wir diese Konferenz eben, um daraus auch Feedback zu generieren. Also gerade die, zum Beispiel die KubeCon in Valencia, die hat einen super großen Einfluss auf unsere Produktroadmap gehabt. Das ganze Feedback, was wir am Stand bekommen haben zu, okay, das ist super cool, folgende Sache, wo würden wir gerne noch umsetzen, dass wir zum Beispiel jetzt einfach ein Kubernetes-Cluster sehen können mit allen Relationships, die da drin existieren und sagen können, okay, in der Ebene ist genau da das Problem. Da kamen Kunden zu uns von großen Banken, die haben gesagt, okay, wir sehen niemanden, der das Problem lösen kann. Könnt ihr das Problem lösen und uns sagen, okay, wo ist der Container mit der Applikation und der Konfiguration? Und ich brauche das für übrigens nicht nur für einen Cluster, sondern für 100 Cluster. Und das ist zum Beispiel, was wir dieses Mal präsentieren können, dass das geht. Und das zu präsentieren und dann auch zu zeigen und das Feedback von Teilnehmern zu bekommen, ist einfach super cool und wird uns helfen, glaube ich, auch die nächste Iteration von Mondo voranzutreiben.
Also ist quasi jede Konferenz auch so ein bisschen wie so eine Sprint-Presentation, bloß halt im größeren Rahmen, wo man dann einfach auch mal mit den wirklich großen Sachen dann rausgeht und guckt, was passiert. Ja?
Ich würde es nicht so einseitig sehen, sondern das ist mehr so eine Geben- und Nehmen-Sache. Also wir zeigen neue Sachen, die wir gemacht haben, aber gleichzeitig bekommen wir auch mega viel Feedback und es hat mega viel Einfluss darauf, wie wir unser Produkt weiterentwickeln, weil wir als Mondo sind immer darauf fokussiert zu schauen, wie können wir unser Produkt noch besser für den Kunden optimieren und deswegen versuchen wir immer so viel Input zu bekommen, wie wir können, um darauf zu reagieren. Und da ist so eine Konferenz natürlich so eine Möglichkeit, mit möglichst vielen Personen möglichst viel zu reden und daraus das Produkt besser zu machen. Und viele Personen haben super gute Ideen, auf die man manchmal selber dann natürlich auch nicht kommt. Und weil sie in einem speziellen, zum Beispiel in einem speziellen Bereich arbeiten, wo sie, keine Ahnung, IoT-Anwendungen haben, die wir so nicht kennen. Und dann fragen sie danach und dann überlegt man darüber und sagt, haben wir Folgendes noch nicht bedacht, da können wir noch helfen.
Man hat ja auch meistens so sein Branchenwissen, mit dem man dann irgendwie rangeht und wenn man dann einen ganz anderen Blickwinkel rausbekommt, das ist definitiv wertvoll und gerade mit denen, es sind einfach unfassbar viele Menschen, die hier so zusammenkommen aus den verschiedensten Regionen und Industrien. Das ist schon echt eine große Chance auch, das mal so mitzubekommen. Ich finde das immer, also ich nehme da auch immer irgendwas Neues mit raus, sei es jetzt ein Tool, neue Personen, neue Strömungen, die irgendwo aufkommen oder auch einfach nur das Gefühl, wie sehen andere eigentlich genau dasselbe Thema? Was passiert außerhalb meiner Bubble und ist das eigentlich genauso, wie ich denke oder ist es vielleicht doch ganz anders? Das ist auch immer eine schöne Gelegenheit hier, das nochmal rückzuvalidieren und natürlich für mich auch immer spannend, was hier in den Staaten so passiert, weil auch das Booth-Setup, die Sponsoren sind ja doch durchaus andere auch hier als in Valencia und daraus sieht man ja auch immer nochmal, was gibt es bei uns eigentlich gar nicht oder warum eigentlich? Ne? Ja. Mhm. Ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen. Ich wünsche dir eine wundervolle Konferenz. Wenn ihr Feedback dazu habt, dann lasst uns das gerne da unter podcast@sva.de. Und ansonsten, ich glaube, so ein Quickstart-Guide zu dem, was Mondoo macht, finde ich auf Mondoo.io, oder?
Mondoo.com.
.com, was nicht ja. I.O.?
Ja, wir sind upgraded.
Eieieiei. Also auf Mondoo.com und dann könnt ihr dort auch mal schauen, was es tut. Und ja, also ich bin gespannt auf das nächste Release und auf die Sachen, die dann auch Open Source mit zur Verfügung stehen. Danke für fürs Interview.
Vielen Dank, Enrico.
Bis dann.
Ciao. Ciao, ciao.